Ja, euch allen einen schönen guten Morgen. Ihr könntet jetzt denken, was hat der Gunther für einen Text ausgewählt? Der Gunther hat nichts ausgewählt, er hat die Losung aufgeschlagen, hat geguckt, was ist heute für ein Predigtext, und das ist er halt. Aber Doris hat das schon gesagt, in was für einer Zeit leben wir eigentlich? Wir haben mitgekriegt, dass war ein bisschen mehr Wasser, aber was Wasser für eine Kraft entwickelt, wenn es durch ein enges Tälchen gezwungen wird, dann bleibt kein Stein mehr auf dem anderen, da bleibt keine Bahnschiene an ihrem Platz, dann brechen Brücken ein, dann werden Häuser weggespült. Ja, dann ist sogar so, dass wenn der Boden es hergibt, dann wird er einfach wegerodiert. Das geht so schnell, da kannst du gar nicht gucken. Ich kann mich erinnern, als Kind habe ich gern im Wasser gespielt. Schade, dass ich kein Wasserbauingenieur geworden bin. Ich war auch öfters nass bis hierhin. Meine Mutter sagt, manchmal 2 Garnituren am Tag, aber die Bonsbach war in der Nähe und da war natürlich klar, wenn man da so einen Staudamm reingebaut hat und dann hielt er ja erstmal stand, wenn man dann eine kleine Lücke gemacht hat und die ersten Wassertropfen und die erste kleine Rinnsal fließ rüber und dann floss immer mehr und dann hat das Meer Erde weggenommen und dann wurde das sehr schnell sehr breit und irgendwann brach der Damm und alles war da hin und weg und das war aber nur Miniatur. Und das ist da passiert. Da sind Talsperren übergelaufen, weil man hat gedacht, oh, es gibt wieder einen trockenen Sommer, die müssen voll sein, damit wir Reserven haben. Der Mensch denkt und denkt doch verkehrt. Die einen haben sich darüber gefreut, dass sie schnell an der Bach waren, um einmal Wasser zu schöpfen und die anderen waren dann froh, dass sie weit genug weg waren, weil die nah an der Bach waren, die sind jetzt vielleicht gar fortgeschwemmt. Die weiter oben gebaut haben, die merken bei jedem Sturm, was es heißt, wenn der Sturm an den Schindeln rüttelt und die Dachziegeln vom Dach tratteln. Auch nicht schön. Aber wir denken immer, wir beherrschen unsere Umwelt, dabei ist das ein Trugschluss. So wie hier äußerlich Dämme gebrochen sind und Menschen dadurch mit Sicherheit innerlich, seelisch tief verletzt sind, so sind, Doris hat es auch schon angesprochen, fand ich interessant, dass wir beide in die gleiche Richtung gedacht haben, es sind auch an anderer Stelle Dämme gebrochen. Wenn man hört, welche Ausmaße der Kindesmissbrauchsskandal angenommen hat und dass Beamte immer noch dabei sind, Material zu sichten. Ich bedauere diese Leute und habe gleichzeitig Hochachtung, dass sie sich dem aussetzen. Was da passiert ist, was da innerlich erodiert ist bei den Menschen, die sich an kleinen Kindern vergehen und was bei den Kindern passiert, bei denen das passiert. Ich denke, wir haben da keine Vorstellung, was da passiert. Ich bin kein Sexualpädagoge oder in der Richtung, ich kann da nicht mitreden, aber es erschüttert mich, wenn ich das höre. Da brechen auch Dämme, da sind Dämme gebrochen, wie wir uns das nicht vorstellen können. Und das ist nur meiner Ansicht nach die Spitze des Eisberges. Wir könnten diese Liste der Dammbrüche in unserer Gesellschaft, in unserer ach so scheinbar heilen Gesellschaft, könnten wir fortsetzen. Und da hinein hat uns Paulus heute Morgen diesen Predigttext geschrieben. Es steht im 1. Korinther 6, so mittendrin. Ich glaube, wir sollten uns hier mal, ob uns das passt oder nicht, mal kurz anhören. Paulus schreibt: Muss ich euch daran erinnern, dass die Unrechtes tun, keinen Anteil am Reich Gottes bekommen werden, dem Erbe, das Gott für uns bereithält? Macht euch doch nichts vor. Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, homosexuelle Beziehungen eingeht, stiehlt, gierig ist, trinkt, Verleumdung verbreitet oder andere beraubt, wird an Gottes Reich teilhaben. Auch ihr gehört zu denen, die so leben und sich so verhalten. Zumindest einige von euch. Aber das ist Vergangenheit. Der Schmutz eurer Verfehlung ist nun von euch abgewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligem Volk. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen, und zwar durch den Namen von Jesus Christus, den Herrn, der durch den Geist und durch den Geist unseres Gottes. Und dann am Ende des Kapitels schreibt Paulus weiter: Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch, und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür bezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Werden wir heute Morgen aufgerufen zu neuer Körperlichkeit, zur Trimmlichtbewegung, der Trimmlichtbewegung beizutreten? Ich denke nicht. Bewegung tut uns allen gut. Und wir haben diesen Körper bekommen und jeder, der krank ist oder krank war oder irgendwas an dem Körper, wo was fehlt, das merkt man schnell. Das bleibt nicht nur im Körper, das nagt auch an der Seele. Egal, was das ist. Also der Körper ist schon ein wichtiges Teil von uns selbst. Wir gehören zusammen mit Leib, Seele und Geist. Das will uns Paulus hier klar machen. Die Frage ist nur, er schreibt das ja nicht an irgendwelche wildfremden Menschen, an irgendwelche, ich sag mal so, Heiden, sondern er schreibt das ja an eine Gemeinde. Das muss ich mir neu ins Gedächtnis rufen, wie ich das gelesen habe. Das schreibt Paulus ja nicht an irgendwelchen Hinz und Kunst, sondern er schreibt das an seine Gemeinde. An eine Gemeinde, die er gegründet hat, wo er mit vielen Leuten daran gearbeitet hat, dass diese Gemeinde gewächst und gedeiht. Und dann muss er sowas schreiben. Könnten wir meinen, wir wären im falschen Film. Und wer mich kennt, der weiß, dass es jetzt wieder lustig wird, weil ich bin dem mal so ein bisschen nachgestiegen. Wie ist denn dazu gekommen oder was ist da eigentlich schiefgelaufen? Weil wer so ein bisschen seine Bibel kennt und auch so mal so lesen, was der Paulus so alles schreibt, da schreibt er zum Beispiel in Kapitel 1 des Römerbriefes, des Korintherbriefes schreibt er hier, ich lese vor, jedes Mal, wenn ich für euch bete, danke ich meinem Gott für die Gnade, die er euch durch Jesus Christus geschenkt hat. Durch ihn hat er euch in jeder Hinsicht reich gemacht, reich an geistgewirkten Worten und reich an geistlicher Erkenntnis. Er hat die Botschaft von Christus, die wir euch gebracht haben, in eurer Mitte nachhaltig bekräftigt. Dass euch nicht eine von den Gaben fehlt, die er in seiner Gnade schenkt. Und so weiter. Also, Paulus fängt an und sagt, bei euch ist klasse. Ihr seid reich begabt. Ihr habt die Fülle. Euch fehlt keine einzige Geistesgabe, Gabe des Heiligen Geistes. Ihr habt sie alle. In überreichem Maße. Yeah! Stark. Das war eine Gemeinde. Das ist eine Gemeinde. Ist alles da. Aber so wie es den Flutopfern geht, eine Flut und alles ist weg. Die stehen da ohne Wasser, ohne Strom, ohne Handynetz. Die Kanalisation funktioniert nicht. Da ist nichts mehr. Und hier könnte man sagen, hier ist es geistlich so gewesen. Denn keine zwei Sätze weiter, sagt Paulus, aber ich verstehe euch nicht. Ihr zankt euch darum, wer jetzt der Größere ist, der euch das meiste beigebracht hat. Apollon, ich, noch ein anderer oder gar Christus selbst. Was sind das für Parteilichkeiten bei euch? Das passt doch gar nicht. Das passt doch hin und vorne nicht. Erkenntnis ist da, aber die sind in Spaltungen stecken geblieben. Ich kann Erkenntnis so viel haben, wie ich will, aber wenn das Miteinander nicht funktioniert, dann ist das für die Füße. Also ich zitiere nur das, was Paulus hier schreibt. Also so funktioniert es nicht. Das Tragische ist, man könnte ja meinen, das reicht ja schon. Aber wie wir auf Kapitel 6 ja gesehen haben, da kommt noch mehr. Und es geht auch weiter so. Kapitel 2. Paulus musste sich daran erinnern, dass die Erkenntnis, ich zitiere, Kapitel 2, Vers 6, und doch ist unsere Botschaft eine Botschaft voller Weisheit. Verstanden wird diese Weisheit allerdings nur von denen, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat. Denn sie hat nichts zu tun mit der Weisheit dieser Welt und mit der Klugheit ihrer Herrscher, deren Macht schon bald vergeht. Also Paulus sagt klipp und klar, die Weisheit und die Erkenntnis, die ihr bekommen habt, die kommt nur dann zur Entfaltung, wenn ihr mit Christus und seinem Geist verbunden bleibt. Er führt euch in alle Wahrheit. Das hat anscheinend nicht funktioniert. Weil die waren sich gegenseitig neidisch. Schade, gell? So viel Potenzial und nicht in der Lage, das auszuschöpfen. Kapitel 3. Wie gesagt, es ist eine Aneinanderreihung der Katastrophen, könnte man meinen. Kapitel 3, Vers 1. Allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistig reifen Menschen reden. Ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, sodass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Milch habe ich euch gegeben, keine feste Nahrung, weil ihr sie noch nicht vertragen konntet. Selbst heute könnt ihr sie noch nicht vertragen. Warum? Weil ihnen diese überreiche Begabung anscheinend zu Kopf gestiegen ist. Die wollten herrschen und nicht dienen. Und Paulus hat ihnen klargemacht, dass die Entfaltung der Geistesgaben Gottes über den Dienst geht, über das sich Einbringen, nicht von oben, sondern von unten. Deswegen würde ich am liebsten heute Morgen im Kreis mit euch sitzen und das mit euch machen. Aber nur mal im Gottesdienst, da steht man halt hier oben. Aber wenn ich euch das so erzähle hier, was hier geschrieben steht, und dann mache ich das deswegen auch so, weil mich das selber betroffen macht, für mich selber. Es ist erschreckend, wir sind also nicht davor gefeit, dass in unserem geistlichen Wachstum als Gemeinde, als Persönlichkeit, in unserer Ehe, dass es da Dinge gibt, die uns hindern, weil so ganz banale, ganz kleine Banalitäten, dieses gegenseitige sich hochschaukeln und denken, naja, der eine hat mehr wie der andere, und das ist so schade. Da geht so viel verloren. Paulus schreibt weiter, Kapitel 4, Vers 6. Geschwister, wenn ich euch jetzt zu viel und mit immer neuen Vergleichen von mir und Apollos gesprochen habe, dann geschah das in eurem Interesse. An unserem Beispiel wollte ich euch zeigen, was es bedeutet, die Grenzen nicht zu überschreiten, die uns durch die Schrift gesetzt sind. Keiner von euch darf den einen von uns auf Kosten des anderen hervorheben und sich damit auch noch wichtig machen. Was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Also, die Überheblichkeit, das ist Hochmut. Also nicht Demut, sondern Hochmut. Und dienen ist besser wie herrschen. Das sagt Paulus klipp und klar zu seiner Gemeinde. Man könnte denken, es ist aber langsam, ist ja auch gut jetzt. Wir merken ja, bei uns läuft einiges schief, aber nein, Paulus sagt dir es. Ein kleines Grünchen, um dem Ganzen ein kleines Grünchen aufzusetzen, Unmoral statt Gehorsam und bessere Wisserei statt geistgefülltes Gemeindeleben. Da hat einer wohl seine Schwiegermutter mit ins Bett genommen, um es mal schlicht zu sagen. Es wird uns hier berichtet. Und Paulus sagt, das ist ein No-Go. Es geht gar nicht. Die Freiheit, die euch Christus geschenkt hat, die habt ihr völlig fehlinterpretiert. Die Freiheit hat euch in neue Abhängigkeiten geführt. Und das sagt Paulus auch im Kapitel 6, wo wir jetzt hinkommen wieder. Wir sind jetzt wieder bei Kapitel 6. Paulus macht klar, dass all diese Dinge, Geiz, Eifersucht, Habsucht, üble Nachrede, unmoralisches Leben und so weiter, dass das alles Sachen sind, die Gott nicht möchte, dass wir das machen. Aber das, was mich hoffnungsfroh macht, ist, dass Paulus sagt, ich habe es abgewaschen. Jesus hat es abgewaschen. Gott hat euch gereinigt durch Jesus. Das reicht. Gott reinigt euch, macht euch frei davon. und lebt auch diese Freiheit. Am Anfang sagt Paulus in Kapitel 1, am Ende sagt er, ja, ich weiß, dass Gott euch zum Durchhalten trägt, dass er hilft, dass ihr durchhaltet in eurem Glauben. Das macht mich dann hoffnungsfroh. Natürlich sind wir hier in Kapitel 6 noch nicht am Ende der ganzen Geschichten, die noch kommen. Bei weitem nicht. Aber ich will hier mal einen Break machen. Paulus schreibt dann weiter, die Freiheit, die ihr habt, die müsst ihr an dem Grad messen und das ist das, was in unserem Grundgesetz steht. Meine eigene Freiheit hört da auf, wo ich die Freiheit des anderen einschränke. Und das gilt im geistlichen Leben mindestens genauso, schreibt Paulus. Und außerdem, in unserer Freiheit müssen wir uns klar machen, dass nicht alles, was wir uns erlauben können und dürfen, auch wirklich gut für uns und unsere Seele ist. Macht euch das bewusst. Mir ist alles erlaubt, aber es ist nicht alles gut für mich. Auch nicht vielleicht für meinen Nächsten. Und mir hat sich da die Frage gestellt, okay, jetzt stehen wir hier als Armator und bin so schlau als wie zuvor. Im Grunde weiß ich das ja, was alles schieflaufen kann, auch in meinem Leben, wo ich schon daneben gelegen bin, wo ich gnadenlos versagt habe. Es muss aber doch einen Weg geben, hier raus. Paulus schreibt das in 1. Korinther 13, ein Kapitel, was nie so oft an falscher Stelle angewendet wurde, nämlich oft bei Trauungen. Ist es auch schön, aber der tiefere Sinn dahinter erschließt sich erst, wenn man meiner Ansicht nach mal so ein bisschen an anderer Stelle nachguckt, was Paulus zu dem Thema auch noch gesagt hat. Und das, auf diese Reise möchte ich heute Morgen euch so ein bisschen mitnehmen, um mal ein Gesamtbild sich zu erschließen, was Paulus alles so von sich gegeben hat. Und mit mir mal nachzugucken, inwiefern das Hand und Fuß hat. Wie gesagt, ich habe das Ganze deswegen, weil es mich selber betroffen macht, mich selber in Frage stellt und mich selber hinterfragen lässt, ja, wie weit bist du an der Stelle? Das ist ja doch die Frage, die sich bei uns stellt, wenn wir hier zusammenkommen, wenn wir Worte Gottes hören, was betrifft das, wie betrifft das mich selber? Wo ist da Gott an mir am Arbeiten? Wo muss er noch eine Schippe drauflegen oder eher was wegkratzen? Was wegschneiden, was wegstemmen, wie auch immer. Wir sollen ja eingefügt werden in den Bau zu Gottes Ehre, als Stein in diesem lebendigen Haus. Wir haben ja in Singershausen das, so ein Wiegehäuschen renoviert und ich habe ein bisschen mal so, weißt du, Klappe, großen. Ach ja, das kriegen wir schon und wir mussten dann die Leute um mich herum ausbaden. Mein Neffe, der hat es dann gezimmert und da von meiner Frau, die Neffen, die haben dann geholfen beim Abreißen, beim Aufbauen und die Nachbarn mussten helfen und bei dem haben wir dann Strom geholt und Wasser geholt. Also das ganze Dorf war beteiligt, der hat die Schneidemaschine gestellt und dann hieß es dann, wer mauert es dann aus? Ja, hatte ich keinen Bock drauf, mauern ist nicht so meins. Aber wie es dann war, wenn keiner meldet, dann mache ich es halt. Ja, dann habe ich Steine, muss ich schneiden, dass sie reinpassen. Ja, war eine Strebe und die Gefacherhöhe und so weiter. Ich bin so kein geübter Maurer, mit viel Speis ging es. Aber genau so wird Gottes Gemeinde gebaut. Und dieser Mörtel, der dazwischen ist, das ist die Liebe Gottes, die uns umgibt. So funktioniert Gemeinde. Eingemauert in dieses Gefach, in diese Gefache. Kleiner Stein, großer Stein, schmaler Stein. Alle an ihrem Platz. Das ist Gemeinde Christi. Aber wir wollten ja mal hören, was Paulus so noch sagt. Und das finde ich immer, das sind so meine, ja, ich lese immer wieder gern, wahrscheinlich deswegen, weil ich da vielleicht noch die meisten Defizite habe. Aber wenn Paulus am Ende hier von Kapitel 6 sagt, also denkt daran, Gott will euch ganz mit Leib, Seele und Geist, mit eurer Ganzheit. Und wenn es euch körperlich schlecht geht, dann sieht er das genauso, wenn es euch seelisch schlecht geht. Gott will, dass es uns gut geht. Und wir alle wissen hier, wie wir hier sitzen, wenn ich, egal in welches Gesicht ich gucke, jeder hat so sein privates Defizit, im Geistlichen wie im Körperlichen. Da könnte man mal eine Liste aufschreiben. Paulus schreibt, Römer 12, nachdem er, wisst ihr was, erst Kapitel 1 bis 8 und dann 9 bis 11, was da alles war, so ungefähr jedenfalls. Aber er schreibt, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, das muss man da schreiben. Allein Gottes Erbarmen ist das, was uns zusammenhält, was uns am Leben hält, was uns auf dem Weg hält zu ihm hin. Gottes Erbarmen. Und er schreibt weiter, ich glaube, ihr kennt das alle, das einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Also das ist eines der Verse, wo ich tief Luft holen muss, weil das fordert mich an. Ich mit meinem ganzen Leben, mit allem, was ich bin, als Opfer für Gott. Das ist der Gottesdienst, von dem wir haben wollen. Was wir hier feiern, das ist uns zu versammeln. Das ist, glaube ich, eher ein Dienst an uns, weil Gott uns hier dienen will mit seinem Wort in aller Schwachheit. Wie gesagt, was ich hier sage, lest selber nach, guckt es euch selber an, das ist vielleicht noch besser. Ich kann euch vielleicht mal einen Tipp geben oder mal eine Anregung, aber ich bin ja kein Theologe nicht. Ich gebe Gedanken weiter, die wir auf Gottes Wort einfallen und ich gebe euch weiter, weil es mich selber so betroffen macht und mich betrifft. Und dann sagt er, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott und ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Also Paulus sagt, das Ganze funktioniert nur dann, wenn ihr euch verändern lasst. Das hatten wir bei der Einführung, Mitgliederaufnahme, hatten wir, glaube ich, diesen Vers, wo das neue Gewand überziehen. Und da steht dann auch im Nachsatz, ja, es gilt nicht so, dieses neue Gewand überzuziehen, sondern sich immer wieder da neu verändern zu lassen. Das ist ein Prozess. Und die Frage ist, Gunther, bist du noch in diesem Prozess der Veränderung? Wird dein Denken noch transformiert in das Denken, wie Gott uns sehen will, wie Gott mich denken will, wie Gott euch sehen will als seine Gemeinde? Das ist doch der Dreh- und Angelpunkt. Deswegen kommen wir hier zusammen, weil Gott uns, mich verändern will. Dahin, dass wir zu einem brauchbaren Instrument in seiner Werkzeugkiste werden, damit die Menschen um uns herum erkennen, bei denen gibt es was Besonderes. In deren Ehe läuft das anders. Die gehen anders mit ihrem Leid um. Das ist doch das, was Paulus will. Oder was Paulus uns klar machen will. Er kämpft für seine Gemeinden. Das ist wieder im Römerbrief mittlerweile gelandet. Und er gibt noch einen Tipp, wie funktioniert das denn mit dem Zusammenleben? Und da schreibt er in Römer 13, ab Vers 8, bleibt niemand etwas schuldig. Schaffe ich nicht. Allein schon, was ich meiner Mutter schuldig bin. Oder meiner Frau. Die habe ich beide jetzt so mein ganzes Leben aus- und durchgehalten mit mir. Ich bin manchmal ein ganz schwieriger Mensch. Aber Gottes Gnade, davon haben wir ja gehört, das ist es ja, was uns trägt. Auch gerade in Ehe und Familie. Ohne das geht es da nicht. Aber dieser Einleitung, deshalb bleibt niemand etwas schuldig, das ist ja nur die Einleitung. Was ihr einander jedoch immer schuldet, ist die Liebe. Jetzt kommt er wieder 1. Korinther 13 rein. Genau, was die Liebe alles ist und was sie nicht ist. Das ist das, was wir einander schulden. Der liebevolle Umgang, der uns durch Jesus Christus geschenkt wurde. Sein Geist will in uns diese Liebe wirken. Und das soll unseren Umgang miteinander prägen. Das soll ja quasi das Schmiermittel sein im Umgang miteinander. Wenn nämlich das Gesetz sagt, du sollst nicht die Ehe brechen, übrigens finde ich ein interessantes Satz, wenn man mal nachdenkt, was Jesus gesagt hat zum Ehebrechen. Wenn einer nur eine andere Frau ansieht, die Ehe zu brechen. Entschuldigung, Frau. Ich habe dir schon davon erzählt. Manchmal werfe ich den zweiten oder dritten Blick. Jesus sagt, das ist schon Ehebruch. Es ist ein heikles Thema. Ich bin kein, wie gesagt, kein Sexualtherapeut und kein Moraltheologe. Ich stelle mich darunter, ganz bewusst. Und ich nehme mir die Freiheit, da als Mann zu den Männern zu reden, wie die Frauen sind. Die wissen es selber, wie sie sind. Aber weiter. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen. Jesus hat auch gesagt, wer zu seinem Bruder sagt, du Idiot, der ist wie ein Mörder zu behandeln. Müsst ihr mal nachlesen. Versteht ihr, ich bin hier einer, der, wie gesagt, ich würde lieber unten bei euch sitzen, aber ich stehe euch oben heute. Du sollst der Begierde keinen Raum geben. Oh ja, man begehrt so vieles im Leben. Freiheit, Reichtum, Macht. Vollen Bauch jeden Tag. Dann sind diese alle anderen Gebote in einem Wort zusammengefasst. Liebe deine Mitmenschen wie sich selbst. Warum? Die Liebe tut dem Menschen nichts Böses an. Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Schon wieder Liebe. Anscheinend ist die Liebe Gottes, die in uns Raum greifen will, der Dreh- und Angelpunkt unseres Seins. Oder soll zum Dreh- und Angelpunkt unseres Seins werden. Weil nur aus dieser Perspektive der Liebe auf den anderen kann ich eben richtig handeln, kann ich umdenken, kann ich ihn mit anderen Augen sehen, mit den Augen Gottes. Das ist, was Paulus für seine Gemeinde will. Ich bitte euch, sagt er, ich flehe euch an, lasst euch verändern. Ich finde, einer der großartigen Stellen, die Paulus uns hinterlassen hat, ist in 2. Korinther 5. Da geht er nochmal darauf ein. Korinther 5, da geht es darum, wir müssen für die arme Gemeinde Jerusalem Spenden einsammeln. Also er rührt die Werbetrommel, dass da was beieinander kommt. Und erklärt nochmal so einige andere Geschichten. Aber er schreibt hier, bei allem ist das, was uns antreibt, also seine Leute und ihn, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu einem neuen Leben erweckt hat. Daher beurteilen wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Menschliche Maßstäbe sind Mist. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt. Also wir haben das, was Christus getan hat, so beurteilt, als ob das ein Mensch wäre und ob ich das als Mensch beurteilen müsste. Deswegen sagt Paulus ja im Anfang des Korintherbriefs, die Botschaft vom Kreuz ist den Menschen ein Ärgernis. Den einen eine Torheit, den anderen ein Ärgernis. Die einen sagen, das ist Schwachsinn. Die anderen sagen, das ist Ketzerei. Menschliche Maßstäbe. Woran messe ich mich selber, woran messe ich meinen Nächsten? Heute tun wir das nicht mehr. Paulus ist schon ein Stück weiter wie ich. Vielmehr wissen wir, dass wenn jemand zu Christus gehört, der ist eine neue Schöpfung. Also wieder, wir sind was Neues. Ein neues Gewand, ein neues Geschöpfung, ein neues Denken. Also wir sollen verändert werden. Gott will uns ja, liebt uns so, wie wir sind, aber er will uns nicht so belassen. Er arbeitet an uns, an mir, jeden Tag aufs Neue. Ich danke dafür. Es ist schwer. Und ich mache manchmal einen Schritt vor und zwei zurück. Puh. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, er ist etwas ganz Neues geworden. Etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Also nicht mein Verdienst, nicht Paulus Verdienst, nicht dem Markus sein Verdienst, nicht dem egal wer hier steht, sagen wir nicht, sondern Gott wirkt an mir, an uns. Das ist das Ausschlaggebende. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Hier lenkt Paulus die Liebe nochmal so ein bisschen in eine andere Richtung. Die Liebe ist auch Ursprung und Grund zur Versöhnung, Mittel zur Versöhnung. Und darum sagt Paulus hier, deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Das, was bei den Korinthern so ein bisschen fehlt, ist eben dieses versöhnte Leben miteinander. Die streiten sich wie die Kesselflicker um alles. Wer der größte Lehrer ist, wer die größte Freiheit hat, wer die größten Gaben hat, welche Gabe am größten ist. Und. Und da kommt die Versöhnung natürlich ein bisschen kurz. Weil man sich selber sieht und... Ne? Und deswegen schreibt Paulus hier im 2. Korinther, wie gesagt, er schreibt das nicht an irgendwelche Leute draußen außer der Gemeinde, er schreibt das an die Gemeinde. Er schreibt an die Gemeinde, lasst euch versöhnen. Ich wollte nur noch ein Beispiel bringen aus dem Epheserbrief. Im Grunde genommen schreibt Paulus da nur ein bisschen in einem anderen Nuancen, aber Ähnliches. Der alte und der neue Mensch zum Beispiel. Das neue Leben konkret. Oder hier, nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben, wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Und dann kommt wieder die Aufzählung, was alles nicht so gut ist. Aber ich will mal weg vom Schlechten hin zum Guten. Gott will, dass wir alles, was wir tun, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns dahin gegeben. Das ist der Dreh- und Angelpunkt, die Triebkraft unseres Lebens. Die Liebe Christi, die über uns ausgegossen ist, die uns neue Kleider, neues Denken, neues Verhalten schenken will. Da ringt Paulus drum, egal in welcher Gemeinde er unterwegs ist. Bei den Galatern war es genau, sie hatten nur ein bisschen anderes Problem, aber im Grunde genommen, das ist das, Paulus in den Gemeinden, wie gesagt, er ist in den Gemeinden unterwegs. Nicht irgendwo sonst, draußen rum. Weil er seine Gemeinde, und jetzt sind wir da so ein bisschen bei Jona, der Prophet, das war ja eine Karikatur eines Propheten. Und Paulus will nicht, dass die Gemeinde Jesu Christi als eine Karikatur durch diese Welt geht, wo man sagt, das ist lachhaft, ihr seid eine Lachnummer. Sondern, dass die Gemeinde Christus als ein Ort wahrgenommen wird, wo diese Freiheit, die Christus schenkt, in einer guten Weise gelebt wird. Das ist das, was Paulus predigt. Egal, worüber er predigt, über Ehe oder wie auch immer, da ist auch viel falsch verstanden worden und viel schiefgelaufen, viel Schmerz und Leid verursacht worden. Paulus will, dass wir als seine Gemeinde zu einem Hort der Liebe Christi werden, zu einem Anziehungspunkt für die Menschen um uns herum. Und wo und wie geht das besser, wenn wir das in unserem zu Hause und da, wo wir unterwegs sind mit den Menschen, wo das uns quasi durch die Rippen kommt. Das ist das, warum Paulus hier so hart diesen Text schreibt. Er sagt, wenn ihr meint, ihr könnt eure Freiheit auf diese Weise nutzen, seid ihr auf dem Holzweg, dann macht ihr alles kaputt. Dann kommt ihr nicht ans Ziel. Deswegen sagt Paulus, ich will euch einen besseren Weg zeigen. Dann kommt 1. Korinther 13, die Liebe ist und was sie nicht ist. Zum Schluss schreibt Paulus da, das Größte aber ist die Liebe. Glaube, Hoffnung, Liebe, das Größte aber ist die Liebe. Jesus hat gesagt, auf die Frage, was ist das größte Gebot? Ja, Liebe. Dein Gott von ganzem Herzen mit allem, was du bist. Also gib dich, Paulus wiederholt das quasi nur. Gib dich ganz hin zu Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also liebe deinen Nächsten wie dich selbst heißt, ich selbst, mein Körper gehört zu mir. Aber er gehört wiederum Gott. Also wir haben eine unermessliche Freiheit. Lass sie uns zu Gottes Segen und zu unserem Nutzen gebrauchen. Ich danke euch, dass ihr mir ein bisschen zugehört habt. Und ja, ich lese es nach. Ich selber muss euch ehrlich sagen, ich habe, wenn ich das vorbereite, den größten Nutzen davon, weil es mich neu runterholt, mich neu erdet. Dafür bin ich Gott dankbar. Amen.